An diesem 23. November erlebte auch Passepartout eine große Freude. Wir erinnern uns, wie er sich trotzig geweigert hatte, an seiner Uhr zu drehen, und jetzt, ohne dass er sie jemals umgestellt hätte, stimmten plötzlich ihre Zeiger mit denen der Schiffsuhr überein. Dass sie 9 Uhr morgens und seine 9 Uhr abends anzeigte und dass die Geschichte mit den Längenkreisen, die Fix ihm erzählt hatte, trotzdem stimmte, kam ihm nicht in den Sinn. Aber wo war überhaupt Herr Fix? Natürlich befand er sich an Bord der General Grant. Unmittelbar nach der Ankunft in Yokohama war er ins britische Konsulat geeilt. Dort hatte er endlich den Haftbefehl vorgefunden, der bereits vor 14 Tagen datiert war, ihm seit Bombay hinterhergeschickt wurde und ab Hongkong schließlich mit der Carnatic weiterbefördert wurde, auf der er eigentlich hätte reisen sollen. Man stelle sich die Enttäuschung des Inspektors vor. Der Haftbefehl war wirkungslos. Herr Fogg befand sich nicht länger auf britischem Territorium. Jetzt benötigte man einen Auslieferungsbefehl. Meinetwegen, dachte Fix, nachdem seine erste Wut verraucht war. Hier ist der Haftbefehl ungültig, aber nicht in England. Der Gauner will offenbar in seine Heimat zurück, weil er glaubt, die Polizei irregeführt zu haben. Bleibe ich ihm halt auf den Fersen. Nachdem viele Passagiere auf dem Schiff waren, ging er davon aus, dass er Passepartout ohne dies nicht begegnen würde, bis der ihm an diesem Tag, Fix befand sich gerade an Deck, plötzlich an die Gurgel sprang. Ohne eine weitere Erklärung und zur großen Freude etlicher Amerikaner verprügelte Passepartout ihn nach Strich und Faden. Danach ging es Passepartout deutlich besser. Fix rappelte sich hoch, betrachtete ihn kühl und fragte, »Sind Sie jetzt fertig?« »Für den Augenblick schon.« »Sie haben mich durchgeprügelt, nun gut, aber jetzt hören Sie mir zu.« Ich war der Gegenspieler Ihres Herrn, doch von nun an spiele ich mit. Während Herr Fox sich noch auf englischem Gebiet befand, habe ich ihm jeden Stein in den Weg gelegt, um ihn verhaften zu können. Aber anscheinend will er wirklich nach England zurück. Und jetzt werde ich alles tun, um jeden Stein wegzuräumen, der ihm im Weg liegen könnte. Passepartout hatte genau zugehört. Fix schien wirklich zu meinen, was er sagte. »Sind wir Freunde?« fragte Fix. »Nein«, entgegnete Passepartout, »Verbündete. Aber beim kleinsten Anzeichen von Verrat drehe ich Ihnen den Hals um.« »Abgemacht«, sagte der Inspektor. Am 3. Dezember lief die General Grant in San Francisco ein. Herr Fogg hatte keinen einzigen Tag gewonnen oder verloren. Es war 7 Uhr morgens, als Phileas Fogg, Frau Aouda und Passepartout zum ersten Mal einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzten. Herr Fogg, kaum von Bord, erkundigte sich sogleich nach dem nächsten Zug nach New York. Der fuhr um 6 Uhr abends und das bedeutete, Herr Fogg konnte einen ganzen Tag in dieser großen und wichtigen kalifornischen Stadt verbringen. Er rief einen Wagen herbei, in dem er und Frau Aouda Platz nahmen. Passepartout setzte sich auf den Kutschbock und der Wagen fuhr in Richtung Hotel International. Neugierig betrachtete Passepartout von seinem erhöhten Sitz aus die Stadt. Er sah breite Straßen, niedrige Häuserreihen, Kirchen und Tempel im Stil angelsächsischer Gotik, riesige Docks und Lagerhäuser aus Holz oder Ziegel, die aussahen wie Paläste. In den Straßen fuhren Karossen, Omnibusse und eine von Kabeln gezogene Straßenbahn. Das gesamte Erdgeschoss des Hotel International wurde von einer riesigen Bar und einem Buffet eingenommen, von dem sich Passanten gratis bedienen konnten. Geräuchertes Fleisch, Austernsuppe, Biskuits und Chester-Käse fanden reißenden Absatz. Nur die Getränke musste man bezahlen. Passepartout fand das sehr amerikanisch. Nach dem Essen machten sie sich ins britische Konsulat auf, wo der Gentleman seinen Pass stempeln lassen wollte. Vor dem Hotel traf Herr Fogg auf seinen Diener, der ihn fragte, ob es nicht ratsam wäre, sich mit ein paar Dutzend Colts oder Karabinern einzudecken, bevor sie den Zug bestiegen. Er sei nämlich vor Sioux und Pawnee-Indianern gewarnt worden. Herr Fogg hielt dies für eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme, stellte es Passepartout aber anheim, nach seinem Gutdünken zu handeln. Phileas Fogg und Frau Aouda waren kaum 200 Schritt gegangen, als rein zufällig Fix des Weges kam, der sich überaus erstaunt gab. Wie? Man habe sogar dasselbe Schiff nach San Francisco genommen und sei sich an Bord nicht begegnet? Jedenfalls fühle er sich geehrt, Herrn Fogg wiederzutreffen, dem er so viel zu verdanken habe. Und nachdem seine Geschäfte ihn nach Europa zurückriefen, freue er sich, die Reise in so angenehmer Gesellschaft machen zu dürfen. Herr Fogg entgegnete, die Ehre sei ganz seinerseits und war damit einverstanden, als Fix ihn fragte, ob er sich bei der Stadtbesichtigung anschließen dürfe. Und so flanierten die drei gemeinsam durch die Straßen von San Francisco. Sie kamen zur Montgomery Street, wo ein ungeheurer Andrang von Menschen herrschte, die fast den gesamten Verkehr lahmlegten. Frau Aouda betrachtete die ganze Szene mit Verwunderung. Fix wollte sich gerade bei einem Nebenstehenden erkundigen, als der Tumult noch größer wurde und die friedliche Kundgebung in eine Art Massenschlägerei ausartete. Die Menge drang bis auf die Treppe vor und Fix, der nicht riskieren wollte, dass sein Mann in irgendetwas hineingezogen würde, hielt es für äußerst ratsam, sich schleunigst zurückzuziehen. »Ein englischer Bürger«, begann Herr Fogg, aber er konnte seinen Satz nicht beenden. Hinter ihm ertönte plötzlich lautes Gebrüll. »Mandy Boy, hip hip, hurra!« Die Anhänger des Kandidaten kamen in Massen und nahmen die Anhänger des Kandidaten Kammerfield in die Flanke. Herr Fogg, Frau Aouda und Fix waren eingeklemmt. Zum Entkommen war es zu spät. Die Leute waren mit Bleirohren und Totschlägern bewaffnet. Phileas Fogg und Fix versuchten, Frau Aouda zu schützen und wurden fürchterlich herumgestoßen. Plötzlich tauchte ein riesiger Kerl mit rotem Bart und rotem Kopf auf, hob seine Faust und hätte den Gentleman empfindlich getroffen, wenn nicht Fix sich geopfert und den Schlag abgefangen hätte, der ihm eine Riesenbeule unter seinem Hut bescherte.
»Yankee«, sagte Herr Fogg verächtlich. »Englishman«, lautete die Antwort. »Wir sprechen uns doch. Wann immer Sie wollen. Sie heißen Phileas Fogg. Und Sie? Colonel Stamp W. Proctor.«
Die Menge flutete weiter, wobei Fix über den Haufen gerannt wurde. Er stand wieder auf. Seine Kleider waren zerrissen, aber sonst fehlte ihm nicht viel. »Danke«, sagte Herr Fogg zu ihm, als er sich aus der Menge gelöst hatte.
»Keine Ursache, aber kommen Sie.«
»Wohin?«
»In ein Bekleidungsgeschäft.«
Eine Stunde später waren sie wieder ordentlich bekleidet und behütet und kehrten ins Hotel International zurück. Dort wartete Passepartout mit einem halben Dutzend Trommelrevolver auf seinen Herrn. Sie speisten im Hotel zu Abend und dann wurde ein Wagen gerufen, der die Reisenden und ihr Gepäck zum Bahnhof brachte. Um 17:45 kamen sie zum Bahnhof, wo der Zug bereits abfahrbereit stand. Herr Fogg wandte sich an einen Bahnangestellten und fragte, »Lieber Freund, hat es heute in San Francisco nicht einen Aufruhr gegeben?«
»Das war eine Wahlversammlung, mein Herr«, entgegnete dieser.
»Zweifellos für die Wahl eines Oberbefehlshabers?«
»Nein, Sir, für die Wahl eines Friedensrichters.«
Nach dieser Erklärung bestieg Phileas Fogg den Zug, der sich sogleich in Bewegung setzte. Ocean to Ocean, sagen die Amerikaner und meinen damit die Bahnstrecke, die das Land vom Atlantischen Ozean bis zum Pazifischen oder Stillen Ozean durchquert. Das Schienenband zwischen New York und San Francisco beträgt 3786 Meilen. Früher brauchte man im günstigsten Fall 6 Monate, um von New York nach San Francisco zu kommen. Heute sind es 7 Tage. Der ehrenwerte Phileas Fogg konnte also davon ausgehen, oder es zumindest hoffen, am 11. Dezember das Schiff nach Liverpool zu erreichen. In Oakland war die Reise um 6 Uhr losgegangen. Es war bereits dunkel und der Zug fuhr mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 Meilen pro Stunde. Gesprochen wurde wenig, weil die meisten Reisenden bald von Müdigkeit übermannt einschliefen. Passepartout saß dem Kriminalinspektor gegenüber, sprach aber nicht mit ihm. Seit den letzten Ereignissen hatte sich ihre Beziehung merklich abgekühlt. Passepartout verhielt sich äußerst reserviert und war entschlossen, beim geringsten Verdacht seinen ehemaligen Freund zu erwürgen. Sie fuhren gerade durch eine endlose Prärie, als gegen 3 Uhr nachmittags die Lokomotive die Fahrtgeschwindigkeit drosselte und schließlich zum Stillstand kam. Eine Bisonherde von 10.000 bis 12.000 Tieren überquerte in aller Seelenruhe das Gleis. Und der Zug musste warten, bis sie vorübergezogen war. Und das dauerte Stunden. Die Zugreisenden beobachteten das Schauspiel von den Gängen aus. Nur Phileas Fogg, der es am eiligsten hatte, blieb ruhig auf seinem Platz sitzen und wartete mit der Ergebenheit des wahren Philosophen darauf, dass diese Wildrinder den Weg wieder frei machen würden. Nach über 3 Stunden konnte die Fahrt fortgesetzt werden und gegen 8:30 Uhr abends, es war der 5. Dezember, kam man ins Land der Mormonen und näherte sich mit einer Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde dem Great Salt Lake, dem großen Salzsee. Um 2 Uhr am nächsten Tag fuhr der Zug im Bahnhof von Ogden ein. Die planmäßige Weiterfahrt war erst für 6 Uhr abends vorgesehen. Von Ogden fuhr der Zug noch eine Stunde lang in Richtung Norden und wandte sich dann endgültig nach Osten. San Francisco war jetzt 900 Meilen entfernt. Gerade hier zwischen der Wasatch-Kette und den Rocky Mountains hatten die Eisenbahningenieure enorme Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, was man auch daran erkennt, dass die Subventionen der Regierung in diesem Bauabschnitt von den üblichen $16.000 pro Meile auf $48.000 erhöht wurden. Dennoch hatte man stets mit der Natur gebaut und nur einen einzigen Tunnel von 40.000 Fuß durch die Berge gebohrt. Am Great Salt Lake hatte die Strecke ihren bisher höchsten Punkt erreicht und wand sich jetzt in einem endlosen Bogen und über viele Brücken bis zur Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean. Noch ungefähr 200 Meilen, und dann würde er zu den großen Prärien kommen, die sich bis zum Atlantik erstrecken. Es schneite nicht mehr, aber es war kalt. Sehr große Vögel, von der Lokomotive aufgescheucht, erhoben sich schwerfällig in die Lüfte. Kein Bär und kein Wolf war zu sehen, nur die nackte Wüste. Nach dem Mittagessen, das im Abteil serviert worden war, setzten Herr Fogg und seine Partner ihr Kartenspiel fort. Plötzlich ertönten schrille Pfiffe und der Zug hielt. Passepartout steckte den Kopf aus dem Fenster. Es war weit und breit nichts zu sehen. Herr Fogg schickte Passepartout, um sich zu erkundigen, was los sei. Passepartout sprang aus dem Waggon. Draußen standen schon ungefähr 40 andere Fahrgäste, darunter auch Colonel Stamp W. Proctor. Der Lokomotivführer diskutierte heftig mit einem Mann, der ihm von Madsen Bow, der nächsten Bahnstation, entgegengeschickt worden war. Ein auf Rot stehendes Signal hatte den Zug zum Halten gebracht. Einige Fahrgäste, unter ihnen der laute und großartige Colonel, mischten sich ein. Passepartout hörte, wie der Streckenwärter sagte: »Sie können nicht weiterfahren, die Brücke von Madsen Bow ist morsch, die trägt keinen Zug mehr.« Diese Brücke war ungefähr 1 Meile entfernt und führte über einen reißenden Fluss. Und bei der sonstigen Sorglosigkeit der Amerikaner war es vermutlich angeraten, die Warnung ernst zu nehmen. Passepartout stand unbeweglich da, die Zähne zusammengebissen, und wagte es nicht, dies seinem Herrn zu melden. »Ich werde doch hier im Schnee keine Wurzeln schlagen«, schrie Colonel Proctor. Der Schaffner erklärte, dass man nach Omaha wegen eines Ersatzzuges telegrafiert habe, der in ungefähr 6 Stunden eintreffen sollte. Und genauso viel Zeit würden die Reisenden auch brauchen, um die 12 Meilen entfernt liegende Bahnstation zu Fuß zu erreichen. Der Colonel verfluchte die Eisenbahngesellschaft, er verfluchte den Schaffner und den Lokomotivführer, und es fehlte nicht viel und Passepartout hätte es ihm gleich getan. Denn diesen unfreiwilligen Aufenthalt würden die Banknoten seines Herrn nicht verkürzen können. Plötzlich trat der Lokomotivführer, ein Yankee aus echtem Schrot und Korn, vor und meinte, es gäbe vielleicht doch eine Möglichkeit, mit dem Zug über die Brücke zu fahren, und zwar mit großem Schwung und höchster Geschwindigkeit. Diese Idee begeisterte nicht nur Colonel Proctor, sondern auch andere Fahrgäste. Passepartout versuchte vergeblich, Bedenken anzumelden. Kein Mensch war an seinem Vorschlag interessiert, dass erst die Fahrgäste die Brücke zu Fuß überqueren und der Zug ihnen folgen sollte. Zunächst glaubte man, eine Chance von 50-50 zu haben, dann überzeugten sich die Leute selber, dass die Erfolgsaussichten viel höher wären, und der arme Passepartout musste es sich schließlich gefallen lassen, dass Colonel Proctor ihn seiner Einwände wegen für feige hielt. »Ich? Feige? Ich werde diesen Leuten zeigen, dass ein Franzose amerikanischer sein kann als jeder Amerikaner«, schrie Passepartout. »Alles einsteigen rief der Zugführer. Alles einsteigen! Die Fahrgäste nahmen ihre Plätze wieder ein und Passepartout ging in sein Abteil zurück, in dem die drei anderen in ihr Whistspiel vertieft waren. Er sagte nichts. Die Lokomotive pfiff mehrmals laut. Der Lokführer setzte eine Meile zurück, dann fuhr er wieder vorwärts. Die Lokomotive kreischte und stieß dichte Dampfwolken aus. Das Rattern der Räder wurde zu einem lauten Dröhnen und mit der entsetzlichen Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde zischte und schoss der Zug wie ein Pfeil über die Brücke und hatte kaum das andere Ufer des Medicine Creek erreicht, als sie zusammenbrach und mit Getöse in den Fluss donnerte.